Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag. Neben mir ein Experte, Sascha Lobo, der kennt sich aus.
Das ist meine Aktentasche. Die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und da drin sind natürlich, das wundert jetzt keinen, Akten.
Bravo TikTok! Woo! Was dich hier erwartet? Einblicke, Hot Takes, Fakten, kritische Diskussion und ein Blick hinter die politischen Kulissen.
Ja, Karl Lauterbach ist es seit März, die Grünen seit April, auch Robert Habeck und auch der Kanzler Olaf Scholz. Alle scheinen es plötzlich ziemlich eilig zu haben und sind nun auch bei TikTok. Es ist ja ein Dilemma für PolitikerInnen. Auf der einen Seite misstraut man dem Netzwerk, weil es dem chinesischen Unternehmen ByteDance gehört und kritisiert es für seine Datensicherheit. Und auf der anderen Seite sind dort 2/3 der jungen Wählerinnen und Wähler, die ja jetzt mit ihren 16 Jahren Anfang Juni auch bei der Europawahl teilnehmen dürfen. Das größte Dilemma, das ist jedoch der Blick auf eine Plattform für junge Menschen, bei der die AfD eine fast schon hegemoniale Vormachtstellung hat. Denn mit ihrem Auftritt, da ist die AfD so stark wie alle anderen Parteien zusammen. 400.000 Follower zählt sie. Und nun, letzte Woche, alarmiert eine Jugendstudie, dass die AfD bei Menschen zwischen 14 und 29 Jahren enorm an Zustimmung gewinnt. Und mittlerweile liegt sie sogar vorn. Fast ein Viertel würden rechts wählen, mehr als die Grünen. Warum sie das tun und was TikTok damit zu tun hat und was junge Menschen stattdessen eher brauchen, dem möchte ich, Christian, mich heute in unserer Folge Was geht, was bleibt mit der Publizistin, der Digitalpolitikerin, Psychologin, Pädagogin und vielen als ehemalige Frontfrau der Piratenpartei, jetzt Mitglied bei den Grünen, bekannt Marina Weißband nähern. Hallo Marina, willkommen im Podcast.
Hi, danke sehr.
Sag mal, bist du eigentlich bei TikTok?
Ich bin nicht bei TikTok. Also ich habe einen registrierten TikTok-Account, aber ich habe es nicht auf meinem Handy.
Deine Partei, die Grünen, sind es ja jetzt. Warum hast du dich bisher dagegen entschieden?
Das ist kompliziert. Also einerseits, weil die Art von Content, die ich für TikTok produzieren müsste, mir schwerfällt als chronisch kranke Person. Und auf der anderen Seite, weil ich damit tatsächlich ein System unterstütze, das extrem wenig datenschutzfreundlich ist, das tatsächlich in mein Telefon geht, in meine Kontakte geht, alles ausspioniert. Und das ist nicht nur mir gegenüber blöd, sondern das ist auch blöd gegenüber allen, die mir ihre Nummer gegeben haben. Und deshalb benutze ich persönlich es nicht. Und ich halte die Bewertung, ob PolitikerInnen das benutzen sollten, sehr, sehr zweigleisig.
Da kommen wir gleich zum Punkt. Uns durch diese Folge begleiten wird auch der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje, mit dem ich im Vorfeld gesprochen hat. Und er macht klar, um da direkt einmal einzusteigen, dass man den Einfluss von TikTok gar nicht unterschätzen darf.
Die AfD ist tatsächlich die dominante Kraft auf TikTok momentan. Sie erreicht, wenn man sich die Bundestagsfraktion der AfD anschaut, im Durchschnitt 450.000 Aufrufe pro Video. Und wenn man diese durchschnittlichen Aufrufzahlen aller anderen Bundestagsfraktionen zusammenzählt, dann kommt man nicht mal auf ein Drittel von dem Wert der AfD. Das heißt, es gibt wirklich eigentlich so etwas wie eine hegemoniale Stellung der AfD und des rechtsradikalen Milieus auf TikTok. Und wenn die Generation TikTok nicht zur Generation AfD werden soll, dann müssen da die demokratischen Kräfte tatsächlich nachziehen.
Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, die sieht jetzt auch diese TikTok-Initiative der Parteien, insbesondere die des Kanzlers, kritisch, sagt, solange sich TikTok nicht an die Regeln hält, junge Menschen vor Diskriminierung und auch Desinformation zu schützen, sei dies keine Plattform für den Staat, Marina. Und da kommen wir an den Punkt, wer hat denn jetzt recht?
Beide. muss ich auf gute jüdische Weise sagen. Also erstens, ich glaube, dass jetzt Parteien auf TikTok gehen, liegt an einem riesigen Missverständnis dessen, wie TikTok funktioniert. Sie glauben, oh, die jungen Leute, TM, sind auf TikTok. Das heißt, wenn wir auch dahin gehen, dann sehen die jungen Leute uns und dann wählen die uns mehr. Das ist aber ja grundlegend nicht, wie die Plattform funktioniert. Sondern wenn Kanzler Scholz jetzt auf TikTok geht, bedeutet das ja nicht, dass seine cringen Kurzvideos jetzt in der For You-Page aller Jugendlichen landen. sondern Jugendliche bekommen das ausgespielt, was sie mögen oder was viral geht. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz das hat, was so viral geht, weil viral natürlich das Radikalste, das Krasseste geht, das die meiste Aufmerksamkeit erzeugt.
Ja, gibt ja auch den Begriff Cringe. Der taucht ja dann da recht schnell auf wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, weil es halt, Cringe ist am Ende des Tages einfach das, was wir früher irgendwie unehrlich genannt haben. Wenn man spürt, dass jemand nicht authentisch ist, ist es Cringe. Und Olaf Scholz ist kein TikToker, das ist klar. Es ist auch klar, warum er da ist, es ist auch klar, wofür er da ist. Und Jugendliche lassen sich ungern verarschen.
Und TikTok zu nutzen ist ja, um dabei zu bleiben, auch nicht nur eine pragmatische, sondern eben dann ja auch eine politische Entscheidung. Sie zensieren ja auch zum Beispiel LGBTQ-Hashtags.
Richtig, man adelt TikTok zu einer Plattform öffentlichen Diskurses. Den Fehler habe ich schon mit den Piraten gemacht bei Twitter. Wir haben Twitter maßgeblich zu diesem politischen Medium gemacht, das heute praktisch eine Pressemitteilungszentrale ist und das so eine kritische Infrastruktur ist, dass es der deutschen Öffentlichkeit schwerfällt, davon wegzukommen, obwohl diese Plattform jetzt wirklich von Faschos beherrscht wird. Und jemand, der einfach rechts eingestellt ist, der antidemokratisch eingestellt ist, buchstäblich den Algorithmus bestimmt. Dort werden auch pro-ukrainische Stimmen zensiert, dort werden linke Stimmen zensiert, dort werden LGBTQ-Stimmen zensiert. Das Gleiche sehen wir bei TikTok. Und das zu adeln zu einer demokratischen Diskursplattform, in dem der Bundeskanzler dort ist, das finde ich mega schwierig. Ein bisschen anders sehe ich, wenn eine Partei dort ist, das ist schon legitim. Parteien sollten generell durchaus überall vertreten sein, wo Menschen sind, aber nicht die offiziellen Organe des Staates.
Mhm. Wir hatten es ja gerade von der TikTok-Fähigkeit von Olaf Scholz, der jetzt ja nicht bekannt ist für seine große Aufmerksamkeitsökonomie. Und die ist ja wichtig bei TikTok. Da zählt ja jede Interaktion und der Algorithmus, der ist hochsensibel. Der schärft sich nach jedem Video, was angeschaut wird. Und anders als bei anderen Netzwerken, wie jetzt zum Beispiel bei Instagram, muss man bei TikTok, die es nicht wissen, gar keine Followerschaft aufbauen, um Reichweite zu bekommen. Weil jedes Video kann viral gehen, sei es noch so fremden- oder auch frauenfeindlich. Das ist womöglich auch ein Geheimnis des Erfolgs der AfD.
Es gibt eine gewisse Deckungsgleichheit zwischen der Funktionsweise von TikTok und den Stilmitteln rechtsradikaler Kommunikation. Im Vergleich zu anderen Plattformen ist der Wettbewerb um Aufmerksamkeit auf TikTok noch intensiver. Denn ein Video muss das Publikum in wenigen Sekunden überzeugen. Ansonsten wechseln sie zum nächsten Post, zum nächsten Video. Und wenn sich Menschen schnell für oder gegen etwas entscheiden, dann ist das in der Regel eine emotionale und keine rationale Entscheidung. Das heißt, hier arbeitet das emotionale Denken und nicht das rationale Denken von Menschen. Und deswegen müssen TikTok-Videos eben auch das emotionale Denken von Menschen erreichen. Und das spielt insbesondere der Kommunikation rechtsradikaler Kräfte in die Hände.
Ja, das sagt Johannes Hilje. Emotionale Ansprache, private Themen. Du hast ihn gerade schon genannt, Marina. Maximilian Grade, AfD-Europa-Spitzenkandidat. Der hat zum Beispiel in seinem erfolgreichsten Video, das mit bisher 1,4 Millionen Views zählt, dort behauptet er zum Beispiel, dass echte Männer rechts seien.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft.
Also für diese Partei ist es ja einfach, in diesem Dualismus von Gut und Böse zu kommunizieren. Ich sage jetzt mal, demokratische oder ernsthaft am Dialog interessierte Parteien, also die Regierungsparteien zum Beispiel, die sind hingegen ja eher bemüht, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Liegt da vielleicht die Krux? Also kann Komplexität überhaupt auf TikTok aufgehen?
Ich wünschte, es wäre so. Ja, in meiner idealen Welt wäre politische Kommunikation darauf aus, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Aber das ist sie nicht mal. Politische Kommunikation ist in Wirklichkeit genauso von den öffentlichen Massenmedien trainiert, wie moderne politische Kommunikation von TikTok trainiert ist. Und sie ist genauso auf Vereinfachung und Emotionalität getrimmt. Das Problem ist, es gibt nichts Emotionales, was PolitikerInnen Jugendlichen verkaufen könnten. Zumindest nicht demokratische PolitikerInnen. Es ist jetzt leicht, emotional zu verkaufen, hey, die Welt ist kompliziert und die Grünen sind schuld. Und wenn man die Grünen abstraft, dann werden alle diese Veränderungen rückgängig. Oder gerade jungen Männern, ja, du bist einsam, weil Wokeness, das ist das Narrativ der Rechten, das ist das Narrativ der internationalen Faschisten. Aber was sagen denn die demokratischen Parteien dagegen? Nein, es ist prinzipiell alles gut. Wir verbessern Dinge inkrementell. Hier gibt's nichts zu sehen. Es gibt keine emotionale Erzählung der demokratischen Parteien. Und das ist, was ich anprangere. Mhm. Nicht nur, dass unser politischer Diskurs stattfindet auf Plattformen, die diese Emotionalisierung und Schnelligkeit brauchen. Es gibt überhaupt keine digitalen öffentlichen Räume. Das ist das Erste, was ich anprangere. Wir haben überhaupt keine Räume, wo wir demokratischen Diskurs führen können. Wir haben nur private Wohnzimmer von Milliardären, die uns Werbung verkaufen wollen. Und das Zweite ist, es gibt keine Angebote, die Politik Jugendlichen macht, weil die als Wahlgruppe zu irrelevant sind. Wir haben eine Einsamkeit, die du vorhin angesprochen hast, die Kra auch anspricht. Die ist echt. Diese emotionale Ansprache funktioniert, weil sie ein echtes Problem trifft. Mhm. Aber Jugendliche sind nicht einsam wegen Woke oder weil Grüne, sondern Jugendliche sind einsam, weil zum Beispiel dritte Orte in Kommunen wegfallen. Orte, wo man nicht bezahlen muss, um dort rumzuhängen, werden geschlossen. Die Schule ist mit dem Curriculum und Hausaufgaben so überlastet, dass 16-, 17-Jährige schon Burnout kriegen. Sie haben überhaupt keine Zeit mehr.
Ja, wahrscheinlich holt die Partei die jungen Leute bei den Themen ab, die sie beschäftigen. In der Studie wurde auch nach den Themen gefragt. Und da berührten die vor allem aktuelle und zukünftige finanzielle Situationen, die Inflation, aber auch der Krieg in Europa, das teurere Leben und vor allem der knappe Wohnraum. Du arbeitest ja auch viel mit apolitischen Jugendlichen zusammen. Was beobachtest du noch weiter darüber hinaus, worüber sie sich Sorgen machen?
Naja, Klimawandel ist bei Jugendlichen natürlich auch ein extremes Thema. Und das hat genau diese Befragung auch gezeigt, dass das auch bei den Themen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ja, es sind so.
Aber ein bisschen weniger als vor 2 Jahren.
Weniger als vor 2 Jahren, weil es einfach jetzt von anderen Themen überlagert ist, übrigens auch medial und übrigens sogar von Parteien, die sich eigentlich drum kümmern müssten. Mhm. Aber prinzipiell natürlich sind Jugendliche darauf empfindlicher, weil Klimawandel letzten Endes ja bedeutet noch mehr finanzielle Unsicherheit, noch mehr Krieg. Das ist ja, in was sich das übersetzt. Mhm. Das heißt, es sind genau diese Sorgen um das eigene Morgen. Darüber, kann ich mir eine Wohnung leisten? Kann ich mir Essen leisten? Kann ich eine Familie gründen, wenn ich das mal will? Das ist eine basale Unsicherheit, mit der die Generationen zuvor überhaupt nicht aufgewachsen sind. Mhm. Aber genau diese Punkte werden nicht adressiert, sondern was haben wir? Wir haben eine Schuldenbremse, also eine Investitionsbremse. Das heißt, in alles, was diesen Jugendlichen aufgebaut werden könnte, investiert der Staat ganz systematisch nicht. Und ich glaube, Jugendliche verstehen viel, viel mehr davon, als PolitikerInnen annehmen. Sie beobachten das und sie werden zynisch. Und sie werden bestenfalls apolitisch und schlimmstenfalls verfallen sie dem Faschismus, der ihnen zumindest auf dieser emotionalen Ebene falsche Versprechungen macht.
Also ich muss sagen, mich hat die Studie schon sehr überrascht, auch bei der letzten Bundestagswahl, als ja die Liberalen dann knapp hinter den Grünen lagen bei den jungen Wählern. Aber da stellt sich schon die Frage, vielleicht die Frage an eine Grüne, was ist eigentlich geworden aus dieser Generation Greta, aus Fridays for Future, aus der Wokeness, aus der Progressivität. Wieso ist sie plötzlich ergraut oder braun geworden? Kann das sein?
Also erstens, sie ist nicht plötzlich ergraut, sie wurde systematisch ignoriert, bedroht, belächelt und desillusioniert. Sie sind müde. Das sind 14-Jährige, die irgendwie ihr halbes Leben für diesen Kampf geopfert haben und die sind einfach müde. Dann kam Covid. Covid war fatal für Jugendliche, also wirklich von allen Personengruppen, glaube ich, neben Armutsbetroffenen, war Covid für Jugendliche am härtesten. Bloß Generation Greta war schon immer die Generation der Jugendlichen oder der Teil der Jugendlichen, der besser behütet war, der in mittelmäßig besser gestellten Familien war. Man braucht eine gewisse Ruhe, um über Zukunft nachzudenken von dem Planeten oder von marginalisierten Menschen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Dafür braucht man eine Ruhe über das eigene Überleben. Mhm. Und diese Ruhe ist grundsätzlich nicht da. Das ist, warum der ganze politische Diskurs aufgeheizter wird. Weil es nicht um theoretische politische Ideale geht, wie Gerechtigkeit und Umweltschutz. sondern es geht ums Überleben. Und deshalb sage ich, dass Klima weiterhin für Jugendliche ein wichtiges Thema ist, aber nicht als, oh, die armen Bienen oder die armen Eisbären, sondern werde ich in 30 Jahren noch in einer Demokratie leben? Wird Deutschland Krieg haben? Werden wir Wasserkriege haben? Ja, darum geht es da. Und solange das nicht adressiert wird, solange werden Jugendliche auch keine demokratischen Parteien wählen, weil warum sollten sie das tun? Also grundsätzlich glaube ich, Politik muss ehrlicher werden und Politik muss sich die Frage stellen, hey, was wäre, wenn es mir wirklich darum ginge, die Zukunft dieser Menschen zu verbessern? Was würde ich dann tun? Und sobald man das tut, hat man viel mehr Stimmen.
Und es ist ja auch so, dass Daten zeigen, wer AfD wählen will, ist äußerst unzufrieden, eben mit der Bundesregierung, auch im Vergleich zu denjenigen, die anderen Parteien bevorzugen. Israel-Kritik ist in der jungen Generation weit verbreitet, auch ein Ergebnis dieser Studie. Lediglich 26% stimmten der Aussage zu, dass Deutschland eine historische Verantwortung für Israel und die Jüdinnen und Juden tragen. 36% lehnten dies sogar ab. Es ist eines der derzeit aufgeladensten Themen. Würdest du sagen, es verändert sich hier gerade unter Jüngeren eine politische Haltung oder ist die Wahl einfach nur als Protest zu lesen, die Wahl der AfD?
Nee, ich glaube, es verändert sich auch eine politische Haltung, zumindest wenn wir es jetzt so belassen. Also wenn es keine Reaktion der demokratischen Parteien gibt, dann wird sich auch die politische Einstellung nachhaltig verändern, weil so Sozialisation funktioniert. Wie ich aufwachse, so begreife ich ja meine Rolle in der Welt. Und wenn ich meine Rolle in der Welt als ungehört begreife, als nur dann wahrgenommen, wenn ich irgendwie Faschisten unterstütze, dann nehme ich mehr ihrer Aussagen wahr, dann lasse ich mich viel stärker indoktrinieren. Und das verändert auf Dauer natürlich auch politische Haltungen. Und das ist das Gefährliche daran, dass aus Protest ja auch eine zementierte Haltung werden kann.
Lass uns nochmal zu TikTok kommen. Im letzten Jahr, da gab es eine Veranstaltung in Sachsen-Anhalt. Da hat der rechtsextreme Identitäre Martin Sellner vor Schülern und Studierenden und auch AfD-Funktionären über TikTok-Patriotismus gesprochen. Und da verband er den 30-jährigen Krieg mit der Erfindung des Buchdrucks, den Aufstieg der Nazis mit der Erfindung des Films und benennt jetzt diesen Umbruch in der Gegenwart, die Erfindung des Internets und die sozialen Medien. Würdest du sagen, da hat er einen Punkt?
Ich stimme Martin Sellner aus Prinzip nicht zu, deswegen werde ich meinen eigenen Punkt formulieren.
Gerne.
Ich halte die Erfindung des Internets für die größte technologische Erfindung en par mit der Erfindung des Buchdrucks, vielleicht sogar wichtiger. Und in der gleichen Weise, wie die Erfindung des Buchdrucks nicht nur dazu geführt hat, dass Bücher vervielfältigt wurden und Luther tolle Schriften verfasst hat. Der Buchdruck hat auch dazu geführt, dass Luther seine antisemitischen Schriften verfasst hat. Und er führte nicht automatisch zu einem helleren Zeitalter, sondern er führte erstmal zu einer philosophischen Bewegung, nämlich der Bewegung der Aufklärung. Und in der Aufklärung entstand Unruhe, entstand Revolution, entstand Kampf um eine zukünftige Gesellschaft, die lebt unter diesem Motto, hey, wir sind jetzt mündiger, was machen wir damit? Es gab gleichzeitig Konterrevolutionen. Und die deutschen Demokraten von 1848, die für diese Form der Demokratie, die wir heute leben, gekämpft haben, wurden alle hingerichtet. Und nach ihnen sind keine Straßen benannt. Diese Form von philosophischer Bewegung, von einer zweiten Welle der Aufklärung und von einem Kampf darum, wie die Zukunft aussehen wird, da stecken wir jetzt drin. Und es ist jetzt an uns, an überzeugten Demokratinnen und Demokraten, an KämpferInnen für Freiheit, das tatsächlich auch als Kampf zu begreifen. Denn der Faschismus begreift es schon lange als Kampf.
Ja, dann schauen wir doch mal auf den Kampf gegen den Faschismus und fragen, was bleibt in Zukunft? Was können wir machen? Es ist ja Superwahl, ja? Landtagswahlen stehen an, Kommunalwahlen, Europawahl jetzt im Juni. Und wir blicken auf eine Jugend, die offenbar eben nicht flächendeckend die demokratischen Grundwerte schätzt, wenn ein Viertel die AfD wählen würde. Und das ja, obwohl der Verfassungsschutz 3 Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Also TikTok, die schärfste Waffe, ich sage es mal, der neuen Rechten im Kampf um den Diskurs. Und Johannes Hilje hat uns nochmal aufgedröselt, worum es bei der Kommunikation auf der Plattform geht.
Es geht auf TikTok um Relevanz für junge Menschen, die sich oft genug nicht wahrgenommen fühlen von der Politik. Aber es geht eben auch um Emotionen. Und viel zu oft trifft auf Social Media eine Emotionspräferenz der Algorithmen auf eine Emotionsaversion der demokratischen Kräfte. Und ich glaube, es braucht so etwas wie Emotion für Demokraten. Damit meine ich nicht, dass man die starken Affekte wie Wut, Angst oder Zorn von der AfD kopieren sollte, sondern ich meine damit vor allem eine wertebasierte Kommunikation. Denn Werte gehören zum emotionalen Denken von Menschen und sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der politischen Einstellungsbildung.
Die jungen Menschen fühlen sich nicht wahrgenommen von der Politik. Das ist ja auch was, was du vorher gesagt hast. Er spricht von Emotionen für Demokraten. Welche könnten das denn sein? Wie sehen die aus?
Feuer. Feuer für eine freie Gesellschaft. Die Leidenschaft und die Vision einer Gesellschaft, in der niemand überflüssig ist, in der niemand wertlos ist, in der dein Wert nicht daran bemessen wird, was du leistest, sondern in der du ein wichtiges, unersetzliches Mitglied bist, auf das es ankommt, wo du Verantwortung für dich und andere trägst und genau dafür wertgeschätzt wirst. Diese Vision, diese Emotionalisierung von Demokratie brauchen wir. Und ich glaube, wir haben vergessen, was es eigentlich ist, was wir hier haben, was wir verteidigen. Und gleichzeitig müssen wir es ausbauen. Du hast gerade bemängelt, Jugendliche haben keine Wertschätzung für demokratische Werte oder kommen mit weniger, ne? weil AfD so verlockend ist. Woher sollen sie denn haben? Also jetzt mal ganz praktisch. Woher sollen Jugendliche eine Wertschätzung für Demokratie haben? Was ist der Ort, wo sie erworben haben? Der Politikunterricht der 9. Klasse, wo sie lernen, was der Bundestag und der Bundesrat ist und was Werte wie Toleranz sind im Unterricht, während sie jeden Tag Rassismus beobachten, während sie, seit sie klein sind, vorgeschrieben bekommen, dass sie um 8 Uhr morgens in einem bestimmten Raum, an einem bestimmten Platz zu sitzen haben und sich jetzt 45 Minuten auf Mathe zu konzentrieren haben, ohne irgendeine Mitbestimmung darin zu haben, worauf sie ihre Neugier, ihre Aufmerksamkeit lenken, wann sie gerne essen würden. Wo ist der Raum, wo Jugendliche sozialisiert werden zu DemokratInnen?
Das heißt, wir brauchen mehr medienpolitische Bildung an den Schulen. Und da kommen wir vielleicht zu deinem neuen Buch. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Die neue Schule der Demokratie. Wie könnte die denn aussehen?
Wir brauchen nicht medienpolitische Bildung. Wir brauchen Leben der Demokratie in den Räumen, wo Jugendliche aufwachsen. Wir brauchen einfach, dass Demokratie mal erleben. Ich arbeite seit 10 Jahren an einem Projekt. Neben mir arbeiten viele andere an vielen anderen Projekten. Meins ist Aula. Meins will Schulen die Möglichkeit geben, mehr zu demokratischen Orten zu werden, indem sie dauerhaft Jugendlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, und zwar verbindlich, und zwar allen, und zwar mithilfe einer Online-Plattform, die ihre Ideen ein bisschen strukturiert, sammelt, an der Schule verbreitet und ihnen die Möglichkeit gibt, darüber zu debattieren, sie zu verteidigen, sie anzupassen, Minderheitenschutz zu bedenken, Projektplanung zu machen und dann darüber abzustimmen, das, was sie abgestimmt haben, auch wirklich umsetzen zu dürfen.
Das heißt, lieber eine starke Schule als Vorbau, und dann braucht man auch nicht mehr so viel Sorge haben vor dem Einfluss von sozialen Medien wie TikTok. Wie könnte man das denn vermitteln, diese demokratischen Werte? Ich sage jetzt mal außerhalb ihrer TikTok-Gewohnheiten. Oder geht es nur noch in so Häppchen?
Nein, im Gegenteil. Es geht gar nicht in Häppchen. Das ist vielleicht die grundlegendste Idee, die ich sagen kann. Demokratie kann nicht in Häppchen vermittelt werden. Sie kann auch nicht in einer Projektwoche vermittelt werden. Demokratie wird entweder gelebt oder sie wird es nicht. Ich wachse entweder auf als Besucher oder Konsument. Und das ist, wozu soziale Medien uns grundsätzlich auch erziehen wollen. Wir sollen einfach nur scrollen. Wir sollen uns möglichst keine Gedanken machen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Oder ich wachse auf als Demokratin, als Gestalterin meiner Gesellschaft. Und wir müssen Räume für Jugendliche schaffen, sowohl online wie auch offline, wo sie praktische Gestalterinnen sind, wo sie Verantwortung tragen, wo sie wirklich darüber nachdenken können, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und was wollen die anderen und warum wollen sie das? Das heißt einerseits, wir brauchen digitale öffentliche Räume. Das heißt, tatsächliche soziale Plattformen, die aber den Nutzenden gehören, die nicht gewinnorientiert sind, die keine Aufmerksamkeitsökonomie brauchen, sondern die wirklich auf das Austausch gedacht sind. Und da ist Aula zumindest schulintern so eine soziale Plattform, wenn man so will. Und wir brauchen die Lebensrealität in den Kommunen, in den Schulen, in den Kitas, in den Unis, am Arbeitsplatz, wo Menschen in Würde leben und einander wirklich begegnen können und auch den Raum haben, ihre eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu erkunden.
Dann lass uns noch einmal über das Extrem sprechen bei TikTok. Das Verbot, die demokratischen Grundwerke zu lehren, ist wichtig. Trotzdem haben wir den Digital Service Act der EU, der ja Unternehmen verpflichtet, zu vielen Dingen wie zum Beispiel ausreichend Content-Moderation und eben auch junge Leute zu schützen, auch vor Desinformation. Ein Verbot von TikTok, wäre das eine Lösung am Ende? Bringt das was?
Es wäre keine Lösung. Also man kann darüber reden, dass wenn eine Plattform sich nicht an geltendes Recht hält, dass diese Plattform natürlich geahndet werden muss. Auf jeden Fall. Ich fände auch, wenn TikTok am Ende verschwindet, wäre es kein riesiger Verlust. Aber das Problem ist, es ist doch nicht damit getan, Jugendlichen den vielleicht einzigen Austauschraum zu nehmen, den sie haben, wo sie ihre Gefühle ausdrücken, wo sie ihre Anliegen ausdrücken können. Und das ersatzlos zu streichen und damit zu sagen, so, jetzt ist das Problem wieder unsichtbar, juhu, jetzt haben wir alles geschafft. Und solange wir nicht zuerst daran gehen, die Schule zu stärken und zu einem demokratischeren und jugendlichenfreundlicheren Ort zu machen, solange wir nicht unsere Kommunen wieder zu Orten der Gemeinschaft machen, solange wir immer noch Jugendliche aus Innenstädten vertreiben, weil sie dort rumlungern und Bänke abreißen, damit sie das nicht mehr tun, solange können wir doch nicht einfach TikTok verbieten und sagen, so, jetzt ist das Problem der Jugend gelöst.
Ja. Schule vor TikTok. Danke, Marina, für dein Plädoyer für eine starke Bildung demokratischer Werte an der Schule. Danke dir für deine Einblicke hier bei uns im Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt Aula und mit deinem neuen Buch, Die neue Schule der Demokratie.
Vielen Dank, alles Beste euch.
Danke sehr. Das war's für heute mit der Folge Was geht, was bleibt. Wie immer könnt ihr uns mailen an kulturpodcast@swr.de. Wir hören uns wieder in 2 Wochen hier. Mein Name ist Christian Watzlen und jetzt folgt noch ein Hörtipp.
Die Europawahl 2024 steht quasi vor der Tür. Zeit, mal bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn anzuklopfen. 450 Millionen Gesichter und Geschichten aus 27 Ländern. Und ein paar dieser Geschichten wollen wir euch erzählen. Ich bin Hannes Kunz. Und in jeder Folge von 27, der Podcast zur Europawahl, stelle ich euch jemanden aus einem EU-Land vor. Und ich erzähle seine oder ihre persönliche Geschichte. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD-Studios schauen wir uns dann die Hintergründe dieser Geschichte an und wir zeigen euch, warum sie uns im Endeffekt alle betrifft. Wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch in den Wochen vor der Wahl mit, quer durch Europa zu den Menschen in Europa. 27, der Podcast zur Europawahl. Ab dem 9. Mai in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.